Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Es ist der 23. Juni 2025. Der israelische Außenminister Gideon Saar postet ein Video auf X. Wir haben den Iran immer wieder gewarnt. Hört auf, Zivilisten anzugreifen. Sie haben weitergemacht, auch heute Morgen. Unsere Antwort: Es lebe die Freiheit. Neben diesem Beitrag war ein Video zu sehen, das angeblich Überwachungskameraaufnahmen der Bombardierung eines Gefängnistors zeigt. Das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran. Viele Menschen sind hier aus politischen Gründen inhaftiert. Journalistinnen und Journalisten, Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, Studierende, Oppositionelle. Aber auch Doppelstaatsbürgerinnen und Bürger aus Europa oder Nordamerika. Als die israelischen Luftangriffe geflogen werden und die Bomben einschlagen, ist gerade Besuchszeit, zwischen 11 und 12 Uhr Ortszeit. Im Gefängnis halten sich bis zu 2000 Gefangene und hunderte Zivilpersonen auf. Das Evin-Gefängnis ist für uns von Amnesty ein besonderer Ort. Regelmäßig rufen wir zu Aktionen auf, um Menschen zu unterstützen, die dort von den iranischen Behörden menschenrechtswidrig festgehalten werden. Amnesty hat sich den Angriff auf das Evin-Gefängnis vom 23. Juni näher angesehen. Und zwar im Rahmen der laufenden Untersuchungen über Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und andere Menschenrechtsverletzungen. Im Zusammenhang mit der Eskalation der Feindseligkeiten zwischen Israel und dem Iran. In weiterer Folge hat Amnesty dann noch Erkenntnisse über Angriffe der iranischen Behörden auf Israel veröffentlicht. Dazu später in der Sendung noch mehr. Für die Untersuchung des Angriffs auf das Evin-Gefängnis hat das Evidence Lab von Amnesty Satellitenbilder von vor und nach den Angriffen analysiert. Außerdem hat es 22 Videos und 59 Fotos verifiziert. Zudem hat Amnesty die Erklärungen der israelischen und iranischen Behörden ausgewertet und mit zahlreichen Personen gesprochen, darunter Angehörige von Gefangenen sowie ein Anwohner. Amnesty hat auch Telefonaufzeichnungen erhalten und ausgewertet, in denen Gespräche von Inhaftierten mit ihren Angehörigen enthalten waren. Was die Untersuchung von Amnesty ergeben hat, das ist Thema heute bei Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Walter. Unsere Sendung ist eine Sendung der ehrenamtlichen Amnesty-Gruppe in Linz an der Donau. Wir haben also heute ein Schwerpunktthema, das den Konflikt zwischen Israel und dem Iran im vergangenen Juni schlaglichtartig beleuchtet. Dabei werden wir uns aber auch mit den Folgen für die im Evin-Gefängnis Inhaftierten beschäftigen. Zudem haben wir auch diesmal wieder aktuelle Meldungen. Wir haben eine Erfolgsmeldung und stellen eine Aktion des Monats vor. Und es freut uns sehr, dass diesmal auch wieder Susanna Eistleitner mit dabei ist. Sie trägt heute in der Rubrik Literatur und Menschenrechte wieder Texte vor. Musik gibt es auch zu hören und wir starten gleich mit dem ersten Stück. Thank you. Das war Opening von Philip Glass, vom Komponisten selbst gespielt. Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Wir berichten über den Angriff auf das Evin-Gefängnis im Konflikt zwischen Israel und dem Iran im Juni und über seine Folgen. Ein militärischer Konflikt, der auf beiden Seiten zivile Opfer gefordert hat. Im Iran wurden laut Angaben der iranischen Stiftung für Märtyrer- und Veteranenangelegenheiten durch die israelischen Angriffe mindestens 1.100 Menschen getötet, darunter mindestens 132 Frauen und 45 Kinder. In Israel starben laut offiziellen Zahlen mindestens 29 Menschen. Stellvertretend für diesen Konflikt, heute bei uns im Fokus, der Luftschlag gegen das Evin-Gefängnis. Er hat international Proteste und Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung ausgelöst. Doch was genau ist dort passiert? Warum richtet sich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf dieses Gefängnis? Betraf dieser Angriff ein legitimes militärisches Ziel oder war er ein Kriegsverbrechen? In den nächsten Minuten beleuchten wir die Ereignisse, die juristische Einordnung und die Forderungen von Amnesty International. Das Evin-Gefängnis ist berüchtigt. Es ist ein Symbol für politische Repression im Iran. Wie wir gehört haben, sitzen dort viele Menschen, weil sie ihre Meinung geäußert, weil sie sich politisch und für Veränderungen engagiert haben. Aber eben auch Doppelstaatsbürgerinnen und Bürger aus Europa oder Nordamerika. Immer wieder wurde das Gefängnis von Amnesty und anderen Organisationen als Ort von Folter, Misshandlungen und willkürlicher Haft kritisiert. Die Anlage des Evin-Gefängnisses, die befindet sich am Rande des Elburz-Gebirges, am nördlichen Stadtrand von Teheran. Über Jahre hinweg sind Berichte über grausame Verhörmethoden, fehlende medizinische Versorgung und Isolationshaft an die Öffentlichkeit gedrungen. Am 23. Juni, mitten zur Besuchszeit, zwischen 11 und 12 Uhr Ortszeit, trafen die israelischen Bomben mindestens 6 verschiedene Bereiche innerhalb und in der unmittelbaren Umgebung des Gefängnisses. Betroffen bzw. getroffen waren Bereiche, in denen Gefangene untergebracht waren. Außerdem auch das Eingangstor des Gefängnisses. Weiters die Gefängnisklinik, Verwaltungsbüros, der Eingangsbereich zum Besuchsgebäude und die zentrale Küche. Aber auch zivile Wohnhäuser in der Nachbarschaft wurden von den Detonationen erfasst. Augenzeugen berichteten von Panik, Schreien und chaotischen Evakuierungen. Feuer brach in mehreren Gebäudeteilen aus. Einige Häftlinge flohen in den Innenhof, andere wurden in ihre Zellen eingeschlossen. Weil die medizinische Infrastruktur des Gefängnisses ebenfalls getroffen wurde, war die Versorgung der Verletzten zusätzlich erschwert. 2 Gefangene, Abol Fazl Godiani und Mehdi Mahmoudian, die den Angriff auf das Evin-Gefängnis überlebt haben, die schrieben in einem Brief aus dem Gefängnis, der am 1. Juli veröffentlicht wurde, Folgendes. Das Evin-Gefängnis wurde durch mehrere aufeinanderfolgende Explosionen erschüttert. 2 oder 3 Explosionen ereigneten sich in der Nähe von Abteilung 4, und als die Gefangenen die Tür der Abteilung verließen, sahen sie, dass die medizinische Klinik brannte. Die Gefangenen bargen die Leichen von etwa 15 bis 20 Personen, darunter Personal der medizinischen Klinik, Gefangene, Lagerpersonal, Wächter und Agentinnen und Agenten aus den Trümmern. So der Bericht der beiden Gefangenen. Mindestens 79 Menschen sind bei diesem Angriff getötet worden. Darunter sind Verwaltungsangestellte, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Häftlinge, Besucherinnen und Besucher und auch das 5-jährige Kind einer Sozialarbeiterin. Viele der Opfer sind aufgrund von öffentlichen und privaten Quellen namentlich bekannt. So zum Beispiel die Sozialhelferin Hasti Mohammadi, der Insasse Masud Behbahani oder die Besucherin Laila Jaffa Sadi. Zudem wurden mehrere Zivilpersonen aus dem benachbarten Wohnviertel durch herabfallende Trümmer oder Druckwellen getötet. Hinzu kamen über 140 teils schwer verletzte Menschen. Die Tatsache, dass der Angriff während der regulären Besuchszeit stattfand, legt aus Sicht von Amnesty nahe, dass die zivile Opferzahl vorhersehbar war und somit bewusst in Kauf genommen wurde. Für viele Familien, die an diesem Tag zu Besuch kamen, wurde der Aufenthalt zu einem Albtraum. Wie die Regierung Israels diesen Albtraum gerechtfertigt und ihr Vorgehen begründet hat, das hören wir gleich nach dem nächsten Musikstück. Near Light von Olafur Arnalds. Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Martin Walter ist am Mikrofon. Am 23. Juni 2025 hat Israel das Evin-Gefängnis in Teheran angegriffen. Amnesty hat diesen Luftangriff untersucht. Wir berichten heute darüber. Die Reaktion der israelischen Regierung auf den Angriff, die folgte prompt. Verteidigungsminister Israel Katz und Außenminister Gideon Saar lobten den Angriff auf Social Media. Evin sei ein Symbol des iranischen Regimes, hieß es. In Posts wurde ein angebliches Video einer Explosion im Gefängnishof gezeigt, wie wir schon gehört haben, laut Einschätzung von Amnesty, aber wahrscheinlich manipuliertes Material. Israel erklärte, das Gefängnis sei ein Zentrum für Spionage und Geheimdienstaktivitäten gegen Israel gewesen. Außerdem würden dort Feinde des Regimes festgehalten und verhört. Amnesty zeigt sich von diesen Rechtfertigungsversuchen nicht überzeugt. Aus Sicht von Amnesty dürfte ein Kriegsverbrechen vorliegen. Warum? Nun, das humanitäre Völkerrecht, das verbietet ja gezielte Angriffe auf zivile Objekte. Gefängnisse sind grundsätzlich zivile Objekte. Militärische Ziele, die man angreifen dürfte, das sind nur solche Objekte, die aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihres Standorts, ihres Zwecks oder ihrer Verwendung einen wirksamen Beitrag zu einer militärischen Aktion leisten können. Außerdem muss ihre teilweise oder vollständige Zerstörung, Eroberung oder Neutralisierung unter den jeweils herrschenden Umständen einen eindeutigen militärischen Vorteil bieten. Zudem muss auch noch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Wenn der erwartete militärische Gewinn in keinem Verhältnis zu den zivilen Schäden steht, dann ist ein Angriff jedenfalls unzulässig. Ist eine Unterscheidung zwischen zivilen Objekten und militärischen Zielen nicht möglich, ja dann darf ein Angriff schlichtweg nicht durchgeführt werden. Die Tatsache, dass der Angriff auf das Evin-Gefängnis ausgerechnet zur Besuchszeit erfolgte und dass er auch, wie wir gehört haben, ganz klar zivile Bereiche traf, das wiegt aus Sicht von Amnesty besonders schwer. Laut Amnesty deutet dies darauf hin, dass zivile Opfer nicht nur in Kauf genommen wurden, sondern möglicherweise sogar bewusst provoziert wurden, womöglich um politische Botschaften zu senden. Jedenfalls kommt Amnesty zu dem Ergebnis, dass kein Beweis vorliegt, dass das Evin-Gefängnis ein rechtmäßiges militärisches Ziel gewesen wäre. Welche Forderungen leitet Amnesty aus den gewonnenen Erkenntnissen ab? Erika Guevara Rosas, leitende Direktorin für Forschung, Advocacy, Politik und Kampagnen, die sagt dazu das Folgende. Die israelischen Streitkräfte hätten wissen müssen, dass Luftangriffe auf das Evin-Gefängnis zu erheblichen Schäden an der Zivilbevölkerung führen können. Die Strafverfolgungsbehörden in aller Welt müssen sicherstellen, dass alle für diesen tödlichen Angriff Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. Auch durch Anwendung des Grundsatzes der universellen Gerichtsbarkeit, also dem Weltrechtsprinzip. Die iranischen Behörden müssen außerdem dem Internationalen Strafgerichtshof die Zuständigkeit für alle Verbrechen nach dem römischen Statut übertragen, die auf ihrem Hoheitsgebiet begangen oder von dort aus verübt wurden. Soweit die Forderungen von Amnesty. Wir haben ja über die internationale Strafgerichtsbarkeit und über das Weltrechtsprinzip in unserer Sendung im Juni berichtet, nachzuhören auf der Webseite von Radio Froh, www.froh.at. Ja, was aber ist nun mit den Gefangenen geschehen, die von diesem Angriff betroffen waren und nachdem ja Teile des Evin-Gefängnisses zerstört wurden? Mehr dazu nach dem nächsten Musikstück.
For the slacks.
Das war Asam Ali mit Endless Reverie. Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Ein Luftangriff auf ein Gefängnis zur Besuchszeit. Dutzende Tote. Amnesty spricht von einem gezielten Angriff auf zivile Infrastruktur. Ein mutmaßliches Kriegsverbrechen. Auch einige europäischen Staaten zeigten sich alarmiert. Frankreich und Schweden äußerten Sorge, da sich auch eigene Staatsbürgerinnen und Staatsbürger unter den Inhaftierten befinden. NGOs wie Human Rights Watch, das European Center for Constitutional and Human Rights und das Norwegian Refugee Council unterstützten die Forderung nach Aufklärung. Die iranische Regierung verurteilte den Angriff als barbarisch und will den Vorfall vor die UN-Generalversammlung bringen. Auch innerhalb des Landes kam es zu Massendemonstrationen, bei denen Gerechtigkeit und eine internationale Verurteilung Israels gefordert wurden. Gerechtigkeit für den Angriff auf das Evin-Gefängnis am 23. Juni. Wie aber sieht es mit der Gerechtigkeit für die Gefangenen aus, die unter anderem von diesem Angriff betroffen waren? Nun, zum Zeitpunkt des Luftangriffs, da waren im Evin-Gefängnis etwa 1500 bis 2000 Gefangene untergebracht, habe ich schon erwähnt. Darunter waren auch zwei Mütter mit Kleinkindern. Die Behörden ließen nach dem Angriff eine Mutter und ihr Kind frei. Sie verlegten aber die zweite Mutter mit Kind zusammen mit den anderen etwa 70 weiblichen Gefangenen. Und zwar in das Schar-e-Rai-Gefängnis, auch bekannt als Garchark-Gefängnis. Die weiblichen Gefangenen, die sind dort in zwei kleinen Räumen und auf einem Korridor untergebracht und verfügen nur über zwei Toiletten und zwei Duschen. Rund 180 männliche Gefangene wurden in das Zentralgefängnis der Provinz Teheran, auch als Fascher-Foyer-Gefängnis bekannt, verlegt. Diese 180 Gefangenen, die sind jetzt in vier Zellen mit einer maximalen Gesamtkapazität von 80 Personen untergebracht. Informierten Quellen zufolge durften viele Gefangene ihre Habseligkeiten nicht aus Evin mitnehmen. Sie wurden in Handschellen und Fußfesseln abgeführt und während der Verlegung geschlagen. Die Zustände in den genannten Gefängnissen, die sind, wir haben es schon gehört, katastrophal. Starke Überbelegung, die sich durch den neuen Zustrom von Gefangenen noch verschlimmert hat, schmutzige, unzureichende Sanitäranlagen, schlechte Belüftung, Insektenbefall, Mangel an Nahrungsmitteln und Trinkwasser. Und ein gravierender Mangel an Schlafmöglichkeiten. Das zwingt viele Gefangene, auf dem Boden zu schlafen. Den Gefangenen, einschließlich älterer Menschen mit gesundheitlichen Problemen, wird eine angemessene medizinische Versorgung verweigert. Die Behörden weigern sich außerdem, das Schicksal oder den Aufenthaltsort dutzender weiterer Gefangener bekannt zu geben. Gefangene, die zum Zeitpunkt der Luftangriffe in den Abteilungen 2a, 209, 240 und 241 des Evin-Gefängnisses inhaftiert waren. Dieses Vorgehen, das könnte als Verschwinden lassen gelten. Verschwinden lassen ist ein Verbrechen nach dem Völkerrecht. In den eben genannten Abteilungen des Evin-Gefängnisses, da waren Personen inhaftiert, die wegen Verstößen gegen die nationale Sicherheit unter Anklage standen oder verurteilt worden waren. Familien der ehemals in diesen Gefängnisbereichen Inhaftierten, die befürchten, dass die Gefangenen bei den israelischen Luftangriffen getötet oder verletzt worden sein könnten, beziehungsweise dass sie jetzt einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, einem Risiko von Folter und anderen Misshandlungen. Ja, es gibt eine Urgent Action für die vom israelischen Angriff betroffenen und von den iranischen Behörden verlegten Gefangenen. Die finden Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auf www.amnesty.de, also auf der Webseite der deutschen Sektion von Amnesty International. Die genaue Adresse lautet www.amnesty.de/mitmachen/urgent-action. Ja, und wir hören jetzt das Stück Esia von Hania Rani. Und danach geht es dann weiter mit unserer Rubrik von Susanna Eistleitner, Literatur und Menschenrechte. Musik Amnesty informiert ist hier die monatliche Sendung für die Menschenrechte, eine Sendung der ehrenamtlichen Amnesty-Gruppe 8 aus Linz. Nach unserem Schwerpunktthema der Sendung dieser Ausgabe im August 2025 kommen wir jetzt zu unseren diversen Rubriken und wir starten mit Susanna Eistleitner und
Literatur und Menschenrechte.
Das Gedicht Alle Tage von Ingeborg Bachmann stammt aus Die gestundete Zeit, 1953 erschienen. Alle Tage. Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls. Pega Ahmadi, eine im Iran geborene Lyrikerin und Übersetzerin, die jetzt in Köln lebt, hat das nächste Gedicht geschrieben. Es trägt den Titel »Die Unmögliche«. Ich zweifle an jeder stabilen Form, die sich selbst nicht betrügen kann, um etwas Neues zu erschaffen, etwas Mattes, Unklares, etwas, das sich selbst nicht erklären kann, etwas, das von sich selbst geplündert wird, etwas, das seine eigene Wahrheit nicht erreicht. Bezieht die Sprache ihre Identität nicht aus etwas Unmöglichem? Ich habe heute wieder darüber nachgedacht, wie ich mich umherwandernd unter einer großen Wolke befand, wie jemand, der versucht, etwas zu finden, das nicht nur materiell, sondern auch immateriell nicht existiert. Ich werde einen Auszug aus einem Interview lesen, der dem Buch Frauen leben Freiheit, in dem Nagis Mohammadi Interviews mit Frauen in Gefängnissen sammelte, entnommen ist. Eine davon war Nigara Afshakhzadeh. Sie stammt aus Turkmenistan. Ihr wurde im Jahr 2014 Spionage vorgeworfen. Anschließend wurde sie zu 5 Jahren Haft verurteilt. Nigara verbrachte 1,5 Jahre ihrer Gefängnisstrafe in der Einzelzelle der Station 209 in Evin-Gefängnis. Sie erzählt: Ich wurde am 5. Januar 2014 von 2 Männern und einer Frau in der Stadt Mashhad verhaftet, zusammen mit meinen beiden Kindern, damals 6 und 8 Jahre alt. Ich war in den Iran gereist, um meine Tochter zu besuchen, nachdem ich mich von ihrem Vater getrennt hatte. Eines Tages rief er mich an und sagte, komm her und hol deine Tochter zu dir. Als ich von ihm zurückkam, begriff ich, dass sein Anruf eine Falle gewesen ist. Ich wurde auf offener Straße verhaftet, obwohl ich meine beiden Kinder bei mir hatte. Als sie meine Kinder dann von mir trennten, wusste ich nicht, was mit ihnen geschehen würde. Die Vernehmer teilten mir später mit, sie seien in einem Waisenhaus untergebracht worden. Ich wurde in eine dunkle Zelle gebracht, in der ich nur eine Decke hatte. Ich wurde einen Tag und eine Nacht dort festgehalten. Am nächsten Tag brachten sie mich von dort weg. Zuerst versuchten sie, mir einen Sack über den Kopf zu ziehen, aber ich leistete Widerstand und ließ es nicht zu. Als wir in ein Auto stiegen, drückten sie meinen Kopf auf meine Beine, damit ich nichts sehen konnte. Während ich in dieser Zelle war, bekam ich nichts zu essen. Später im Flugzeug bekam ich Essen, aber ich konnte nichts zu mir nehmen. Ich trug eine Augenbinde. Ich konnte nicht erkennen, wohin sie mich brachten. Als ich meine Augen öffnete, war ich in einer Zelle. Über meinem Kopf leuchtete eine Lampe. Es gab 3 Decken. Der Boden war mit einem dünnen Teppichboden ausgelegt. Ich war im 3. Gang in der Zelle Nummer 32, Abteilung 209 des iranischen Geheimdienstes. Als ich in diese Zelle gebracht wurde, war niemand im Korridor. Es herrschte absolute Stille. Weder ging jemand vorbei, noch waren Schritte oder Stimmen zu hören. Keine Tür, die auf- oder zugeschlagen wurde, keine Geräusche. Die einzigen Lebewesen in diesem Korridor waren große, fürchterlich aussehende Schaben. In so einer Zelle bleibt die Zeit stehen. Ich war absolut einsam. Es gab eine kleine Luke an der Zellentür, durch die die Wächterinnen ab und zu einen Blick hineinwarfen. Ich hielt mein Gesicht stundenlang an diese Luke, um den Korridor einzusehen, falls sie kommen würden, um die Tür aufzuschließen. Die Zelle war still, man konnte rein gar nichts hören. Ich ging auf und ab um irgendetwas, wie zum Beispiel eine Ameise, zu finden. Und jedes Mal, wenn ich eine fand, passte ich auf, dass sie nicht wieder verschwand. Ich sprach stundenlang mit der Ameise, ich weinte, ich verzweifelte. Ich betete auch stundenlang, ich hatte das Gefühl, den einen oder anderen der Propheten zu sehen. Im Schlaf hatte ich seltsame Träume und nach dem Aufwachen war ich häufig verwirrt. Tagsüber lief ich sehr lange herum. Ich lief so lange, bis ich nicht mehr imstande war, weiterzulaufen.
Ja, danke an Susanne Eistleitner. Und nach diesem literarischen Ausflug kommen wir jetzt zu unseren Meldungen in unserer Rubrik
Aktuelles.
Und neuerlich Iran, Israel. Am 24. Juli 2025 gab Amnesty bekannt, dass der Einsatz von Streumunition durch den Iran während des militärischen Konflikts eine offenkundige Verletzung des humanitären Völkerrechts darstellt. Iranische Streitkräfte hatten im Juni ballistische Raketen mit Streumunition, Sprengköpfe mit Submunition auf Wohngebiete in Israel abgefeuert. Laut den Erkenntnissen von Amnesty waren die Städte Be'er-Sheva im Süden Israels am 20. Juni und Rishon LeZion südlich von Tel Aviv am 22. Juni von Angriffen mit Streumunition betroffen. Während der militärischen Eskalation zwischen Israel und dem Iran wurden laut dem israelischen Gesundheitsministerium mindestens 29 Menschen, darunter Frauen und Kinder, durch iranische Angriffe in Israel getötet. Bei einem der tödlichsten Vorfälle starben 4 Mitglieder einer Familie, 3 Frauen und ein Kind, durch eine iranische Rakete. Sie traf am 14. Juni die palästinensische Stadt Tamra im Norden Israels. Im Iran belief sich die Opferzahl, wie berichtet, laut offiziellen Angaben auf mindestens 1.100 Menschen. Syrien. Am 28. Juli forderte Amnesty die syrische Regierung auf, dringend die Entführung von alawitischen Frauen und Mädchen zu untersuchen. Seit Februar 2025 sind bei Amnesty glaubhafte Berichte über die Entführung von mindestens 36 alawitischen Frauen und Mädchen eingegangen. Die Betroffenen sind zwischen 3 und 40 Jahre alt und sie wurden in den Gouvernements Latakia, Tartus, Homs und Hama verschleppt. Über die Täter ist nichts bekannt. Von den 36 gemeldeten Fällen untersuchte Amnesty 8 Fälle genauer. Dabei handelt es sich um 5 alawitische Frauen und 3 Mädchen unter 18 Jahren, die am helllichten Tag verschleppt worden waren. In jedem der untersuchten Fälle, bis auf einen, haben es Polizei und Sicherheitsbehörden verabsäumt, das Schicksal und den Verbleib der Betroffenen wirksam zu untersuchen. Am 22. Juli äußerte sich der von Präsident al-Sharaa zur Untersuchung von Tötungen an der syrischen Küste eingerichtete Untersuchungsausschuss zu diesem Thema. Er gab an, ihm seien keine Entführungen von Frauen und Mädchen gemeldet worden. In jedem der 8 von Amnesty genauer untersuchten Fälle hatten aber selbstverständlich Angehörige die Polizei oder die Sicherheitsbehörden über die Entführungen informiert, hatten diese angezeigt. In 4 Fällen wurden neue Beweise, die von Familien vorgelegt worden waren, zurückgewiesen oder nicht anerkannt. Die Familien erhielten keine Informationen über den Stand der Ermittlungen. In 2 Fällen machten Polizei und Sicherheitskräfte die Familie der Frau oder des Mädchens für die Entführung selbst verantwortlich. In einem der Fälle haben die Angehörigen Lösegeld an die Entführer bezahlt. Die Frau wurde jedoch nicht freigelassen. In mindestens 3 Fällen wurde die entführte Person, darunter auch eine Minderjährige, wahrscheinlich von ihren Entführern zur Heirat gezwungen. In den betroffenen Gouvernements haben jetzt viele Frauen und Mädchen, nicht nur, aber insbesondere Alawitinnen, Angst, ihre Häuser zu verlassen. Türkei. Am 8. August, da fand die erste Anhörung in einem Strafverfahren vor dem Istanbuler Strafgericht erster Instanz Nummer 51 statt. Ein Strafverfahren, das zeigt, dass die Kriminalisierung von queeren Personen und von friedlichen Versammlungen in der Türkei weiter vorangetrieben wird. Das Strafverfahren betrifft die Aktivistinnen Hifda Selen und Sinem Celebi sowie den Aktivisten Doshan Nur. Sie wurden am 29. Juni, dem Tag der Istanbul Pride, verhaftet und zu ihrer angeblichen Teilnahme an der verbotenen Pride-Veranstaltung befragt. Schließlich wurde ihnen vorgeworfen, dass sie sich trotz Warnung nicht entfernt hätten, und sie wurden dann auch in Untersuchungshaft genommen. Amnesty hat die Vorwürfe geprüft und keinen Grund für eine strafrechtliche Verfolgung gefunden. Die Inhaftierung von Personen ohne klare Rechtsgrundlage verstößt gegen türkische Gesetze und gegen die internationalen Menschenrechtsverpflichtungen des Landes. Und klar ist auch, niemand sollte nur wegen der friedlichen Wahrnehmung des Rechts auf Versammlungsfreiheit inhaftiert oder strafrechtlich verfolgt werden. Eine Online-Aktion für die Freilassung der drei Aktivistinnen und Aktivisten, die finden Sie verlinkt im Newsbeitrag zu diesem Fall auf www.amnesty.at. Redaktionsschluss der aktuellen Meldungen ist diesmal der 5. August. Daher können wir natürlich auch noch nicht sagen, was bei der Anhörung am 8. August möglicherweise sich Neues ergeben hat. Aber vielleicht finden Sie dazu Informationen jetzt im Netz, wenn Sie die Sendung hören. Und wir spielen jetzt wieder Musik und sind dann mit einer Erfolgsmeldung zurück.
Her şey belirsiz, her şey şaşırtıcı. Yıldızlar ve gezegen simülasyonun bir parçası. Sen ben zihnimde varoluş izafi. Aşkım eşki boşver, hepsi kafamda memur. Herkese felaket, tellalı ve yallahıyla kasten cinayet. Ellerimde şarjör, sigaram vidanjör. İstanbul'daki fır, tepsi kafamda memur. Hey, hey, hey, hey.
Su Akyol haben Sie da jetzt gehört mit Hepsi Kafamda Memur Bey, eine aus der Türkei stammende, aber in Berlin lebende Künstlerin. Mit starken Verbindungen zur Istanbuler LGBTIAQ+ Community. Wir haben jetzt für Sie eine erfreuliche Nachricht mit unserer Rubrik Erfolge. Unsere Erfolgsmeldung, die kommt diesmal aus Ägypten. Sie betrifft Abdul Baki Saed Abdo, einen Asylsuchenden aus dem Jemen. Am 23. Jänner 2025, da wurde der jemenitische Asylsuchende Abdul Baki Saed Abdo nach 3 Jahren ungerechtfertigter Haft endlich freigelassen. Er konnte sicher zu seiner Familie nach Kanada reisen. Abdulbaki Saed Abdo, der war am 21. Dezember 2021 von Sicherheitskräften in seiner Wohnung festgenommen worden. Daraufhin war er 2 Wochen lang verschwunden. Während dieser Zeit verweigerten die Behörden seiner Familie jegliche Auskunft über sein Schicksal und seinen Verbleib. Später ordnete die Staatsanwaltschaft der Staatssicherheit Untersuchungshaft für Abdulbaki Saed Abdo an. Und zwar warum? Wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Gruppe in Kenntnis ihrer Zwecke und wegen Diffamierung der islamischen Religion. Diese Vorwürfe, die stehen im Zusammenhang mit dem Übertritt von Abdo zum Christentum. Dazu hatte er sich seit seiner Flucht aus dem Jemen nach Ägypten im Jahr 2014 regelmäßig auf seinen Social-Media-Plattformen geäußert. Im Juli 2022 hatten die ägyptischen Behörden dann auch die Abschiebung von Abdulbaki Saed Abdo in den Jemen angeordnet. Dort drohten ihm aber willkürliche Inhaftierung, Folter und andere Misshandlungen und ja sogar die Todesstrafe. Abdulbaki Saed Abdo wurde jetzt aber freigelassen, nachdem ägyptische und internationale zivilgesellschaftliche Organisationen ihre Unterstützerinnen und Unterstützer mobilisiert hatten. Unterstützerinnen und Unterstützer in aller Welt setzten sich mit Briefen an die ägyptischen Behörden für die Freilassung von Abdulbaki Saed Abdo ein. Nach seiner Freilassung wandte sich sein Sohn Hossam mit der jetzt folgenden Nachricht an alle Mitglieder und Unterstützerinnen und Unterstützer von Amnesty. Hossam sagt: Wir danken Ihnen alle sehr für Ihre Bemühungen und wir sind unserem Gott und auch Ihnen für Ihre Hilfe dankbar. Möge Gott Sie und Ihre Familien schützen. Nochmals herzlichen Dank. Wir von Amnesty, auch wir bedanken uns, und zwar bei allen, die sich mit uns für Abdulbaki Saed Abdo eingesetzt haben. Ja, und weil uns leider die Fälle, für die wir uns einsetzen müssen, ganz und gar nicht ausgehen, haben wir jetzt heute auch in dieser Sendung wieder eine
Aktion des Monats.
Es geht um Saba Skvitaridze, einen Aktivisten aus Georgien. Saba Skvitaridze ist Mitglied des oppositionellen Parteienbündnisses Akali. Am 5. Dezember 2024 verhaftete ihn die Polizei, nachdem er an einer Versammlung der Opposition teilgenommen hatte. Ihm wird vorgeworfen, einen Polizisten angegriffen und verletzt zu haben. Nach seiner Festnahme wurde Saba verprügelt und gezwungen, ein falsches Geständnis zu unterschreiben. Trotz seiner Verletzungen bekam er keine medizinische Versorgung. Auch der Kontakt zu einem Rechtsbeistand wurde ihm verweigert. Er befindet sich nun in einem Hochsicherheitsgefängnis in Einzelhaft. Bereits seit mehreren Jahren schränkt die Regierungspartei Georgischer Traum die Menschenrechte in Georgien systematisch ein. Die Unabhängigkeit der Justiz und staatlicher Institutionen wird gezielt untergraben. Die Parlamentswahl im Oktober 2024 war begleitet von Berichten über Wahlbetrug und Einschüchterungen. Das Ergebnis ist umstritten. Im November 2024 kündigte die Regierung an, die Beitrittsverhandlungen mit der EU auszusetzen. Landesweite proeuropäische Proteste folgten, denen die Polizei mit Gewalt und willkürlichen Festnahmen begegnete. Unsere Petition, mit der wir Gerechtigkeit für Saba Skvitaridze fordern, die befindet sich auf www.amnesty.at. Sie finden sie im Bereich Actions. Bitte unterstützen Sie ihn mit Ihrer Teilnahme an dieser Aktion. Vielen Dank. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Amnesty informiert angelangt. Die nächste Ausgabe unserer Radiosendung, die hören Sie am 8. September 2025 ab 19 Uhr auf Radio Froh. Martin Walter verabschiedet sich von Ihnen. Wenn Sie sich über unsere Gruppe informieren wollen, beziehungsweise vielleicht sogar aktiv werden möchten, www.amnesty-linz.at führt Sie dorthin und natürlich auch die Seite von Amnesty Österreich, www.amnesty.at. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sommer und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.